Ich möchte meinerseits alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Wie schon erwähnt wurde, sind wir heute aus einigen Völkern und Sprachen hier. Wir möchten gern, dass so viele wie nur möglich das Wort des Herrn hören. Wir sind uns darüber im Klaren, dass es nicht die breite Masse ist, die das Wort des Herrn hört oder glaubt, sondern Einzelne, die in Einfachheit herausgerufen werden. Und wir dürfen aus Gnaden dazu gehören. Das ist keine Vermessenheit, sondern eine demütige Feststellung, die wir wahrheitsgemäß treffen können, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben und nach den Worten, die Mose Gott gegenüber aussprach, lautet es so: Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen, lass mich deine Pläne wissen. Ein Mensch, der wirklich Gnade vor Gott gefunden hat, der wird den Plan Gottes erkennen. Er wird in diesen Plan Gottes mit hineingefügt und hat Anteil an dem, was Gott tut. Alle Propheten, alle Männer Gottes und das gesamte Volk des Herrn hatte zu seiner Zeit Anteil an dem, was Gott tat. Dann gibt es einen prophetischen Abschnitt der Heilsgeschichte, der sich erfüllt. Und wir stehen ja mitten in dieser Erfüllung in unserer Generation. Es ist natürlich notwendig, dass einem die Augen dafür geöffnet werden. Und das kann nicht einer dem anderen lehren oder beibringen. Das muss von Gott kommen. In Seminaren werden herkömmliche Dinge gelehrt, aber die Heilige Schrift sagt im Propheten Jesaja, sie werden von Gott gelehrt sein. Und das möchten wir. Wir möchten göttliche Einsicht und Übersicht über seinen Plan mit der Menschheit, über seinen Plan mit der Gemeinde. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, wir möchten seinen Plan mit der Braut des Lammes erkennen, um am Hochzeitsmahl teilhaben zu dürfen. Heute werden wir uns mit dem Thema befassen, das zu diesen beiden Tagen ja speziell gehört. Bruder Müller sagte schon, als alles soweit in Ordnung gebracht war, da fiel der Satz: Jetzt kann Pfingsten kommen. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann sind alle Verheißungen Gottes Ja und Amen. Sie wurden nicht nur ausgesprochen, sie haben sich buchstäblich an denen erfüllt, die sie glaubten und die zunächst das Wort der göttlichen Verheißung in sich aufgenommen haben. Heute müsste uns Gott durch sein Wort so in die Enge treiben und uns die Notwendigkeit dieses Erlebnisses mit Heiligem Geist wahrhaftig erfüllt zu werden, vor Augen führen, dass wir mit dem Notschrei unserer Seele vor das Angesicht Gottes kämen und er nicht anders könnte, als uns zu schenken, was er ja längst verheißen hat. Und ich bin gewiss, dass wir mit einem verlangenden Herzen gekommen sind. Und so wir dann noch glauben, dass Jesus Christus heute noch derselbe ist und wie Johannes von ihm sagte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Dieses göttliche Erlebnis gehört zum Gläubigwerden dazu. Es ist die göttliche Antwort unserer Annahme durch Jesus Christus, unseren Herrn. Menschen, die gläubig werden, lassen sich taufen, weil sie gläubig geworden sind. Dann aber gibt Gott dem Menschen die Antwort. Das eine ist die Antwort des Menschen, der zum Glauben gekommen ist, Gott gegenüber. Und er schließt durch die Taufe, durch die Glaubenstaufe, einen Bund eines guten Gewissens mit Gott. Das ist die Antwort eines gläubig gewordenen Menschen Gott gegenüber. Und dann kommt die Antwort Gottes diesem gläubig gewordenen gegenüber. Das erste ist die Wassertaufe, das andere ist die Geistestaufe. Wir werden heute einige Bibelstellen lesen und bitte, verkrampfen wir uns nicht, sondern öffnen wir uns vor Gott im völligen Glauben und Vertrauen, dass wir den Himmel nicht erstürmen müssen, um etwas herunterzuholen. Es muss uns bewusst werden, Pfingsten ist eine heilsgeschichtliche Tatsache, wie Golgatha und die Himmelfahrt eine heilsgeschichtliche Tatsache ist. Christus wurde geboren, er litt, er starb, er ist am dritten Tage auferstanden, er ist gen Himmel gefahren und der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Er wird nicht erst heute oder morgen ausgegossen. Er ist ausgegossen worden. Und jeder, der zu Gott kommt und die Erlösung durch das Blut des Lammes für sich im Glauben annimmt, darf des Heiligen Geistes teilhaftig werden. Ich möchte aus dem Alten Testament, das ja für alles, was im Neuen geschieht, die Grundlage bildet, aus 3. Mose 23 ganz kurz auf das Pfingstfest eingehen. 3. Mose 23 von Vers 15. Hierauf sollt ihr euch vom Tage nach dem Sabbat, von dem Tage an, wo ihr die Webegarbe dargebracht habt, 7 Wochen abzählen. Volle Wochen sollen es sein. Bis zu dem Tage, der auf den 7. Sabbat folgt, sollt ihr 50 Tage abzählen. Und dann dem Herrn ein Speisopfer von neuem Getreide darbringen. Aus euren Wohnsitzen sollt ihr 2 Webebrote darbringen. Nur mal bis hierher. Wer es möchte, kann von Vers 11 lesen. was an diesem Tage getan werden musste. Es war der Tag, an dem die Weizenernte das erste, das eingebracht wurde vom Weizen, die Erstlingsgarbe, die wurde vor den Herrn gebracht und der Priester musste sie in diese Brote hineinweben. Das, was schon da war, wurde mit dem, was neu hinzukam, verflochten, verbunden und es bildete eine Einheit. Der 50. Tag heißt ja Pentekost und ist übernommen worden in unserer Sprache als Pfingsten. Hier wurde das, was ausgesät worden war, dem Priester gebracht. Und er webte die Erstlingsgarbe vor dem Herrn, die Erstlingsfrucht des Feldes der Ernte. Unser Herr spricht, die Ernte ist reif, wenige sind der Arbeiter. Er bezeichnet sich als das Weizenkorn, das in die Erde fallen musste, um nicht allein zu bleiben und dann zu sterben und hervorzukommen, um viel Frucht zu bringen. Gott hat im Grunde genommen schon alles in wunderbarer Weise geordnet. Die Erstlingsfrucht ist kein zusammengelaufener Haufe, sondern bildet den Leib des Herrn, ist ineinander verwoben und miteinander verbunden durch Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde. Und wenn wir zu der Erstlingsschar gehören, dann werden wir unseren Platz im Leibe Jesu Christi in der Gemeinde des lebendigen Gottes aus Gnaden finden. Hier ist ja nur das Beispiel, ihr wisst, zuerst das Fest der ungesäuerten Brote, die Erstlingsgarbe, das Pfingstfest, die Webung fand statt und so weiter. Darauf kam dann der große Versöhnungstag, könnt's nachlesen, auch Kapitel 23, Vers 26. Mir ging es in diesem Text hauptsächlich darum, dass die Erstlingsfrucht miteinander vor Gott, vor dem Angesicht Gottes, ineinander verwoben worden ist. Das, was vorher als einzelne Halme auf dem Felde stand, war plötzlich gesammelt, es war geerntet, zusammengebracht, vor dem Angesicht Gottes, miteinander verbunden. Und das eine war genauso wie das andere, die erste Ehre wie die letzte. Alles war gleich. Und so sind wir als Kinder Gottes nicht mehr und nicht weniger, wir sind vor Gott, dem Herrn, alle gleich. Er hat uns gerettet, hat uns gerufen und zusammengeführt, damit wir die Erstlingsfrucht aus Gnaden bilden dürfen. Das ist kein Zufall. Das hat Gott so gefügt. Kommen wir zu den Bibelstellen, die diesen Tag, den Pfingsttag, in der Heiligen Schrift näher beschreiben. Bruder Müller hat das Wort aus Joel 3 bereits gelesen. Es gibt eine größere Anzahl Bibelstellen, die davon Zeugnis ablegen, was Gott verheißen hat. Im Neuen Testament haben wir dann die Erfüllung. Beginnen wir mit Matthäus, dem dritten Kapitel, mit Vers 16. Matthäus 3, Vers 16. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist vorhin schon angedeutet worden, dass die göttliche Antwort kommen muss. Jesus, unser Herr, der uns in allen Dingen ein Vorbild und Beispiel war, sagte: Also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er ließ sich taufen, und als er gerade getauft wurde, öffnete sich der Himmel, und der Geist Gottes kam herab. Jesus Christus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er der Sohn Gottes und wir die Söhne Gottes. So wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle wieder lebendig gemacht. Das eine ist irdisches Leben, aber wir werden ja in diese Welt hineingeboren, um zu sterben. Das weiß jeder. Alle, die hierher gekommen sind, mussten auch wieder gehen. Und dann gibt es Menschen auf Erden, die erkannt haben, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es einen gab, der die Gewalt und die Macht über den Tod und den Teufel hatte, und dass er in unser irdisches Fleisch gekommen ist und so die Versöhnung und die Erlösung vollbrachte und uns dem ewigen Tode entrissen und uns ewiges Leben aus Gnaden geschenkt hat. Jesus, unser Herr, war es, über dem sich der Himmel öffnete. Ich bin so dankbar, dass es kein Mose und kein Josua war, dass es kein Mensch war, kein Prophet, sondern der, der sagen konnte in Johannes 3, Vers 13, der Menschensohn, der im Himmel ist. Für die Menschen unfassbar. Er stand mit beiden Füßen auf Erden und sprach mit ihnen und sagte: Der Menschensohn wird dahin zurückkehren, woher er gekommen ist oder der im Himmel ist. Und er stand mit beiden Füßen hier. Über ihm öffnete sich der Himmel. Und ich habe nicht gehört, dass er sich bis heute geschlossen hätte. So gewiss, das heilsgeschichtliche Erlebnis, das dich und mich einbezieht, auf Golgatha geschah und wir einen göttlichen Anteil daran haben, so gewiss haben wir den göttlichen Anteil an dem Erfülltwerden mit Heiligem Geist. Durch Jesus Christus ist alles geschehen. Erlösung, Vergebung, völliges Heil, aber auch er war es, um des Willen sich der Himmel öffnete und der Geist herabkam. Wir werden es später sehen, dass auch über die Gemeinde derselbe Heilige Geist herabkam. Lasst uns die Worte aus der Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 und dann Kapitel 2 von Vers 1. Nach diesen Worten wurde er vor, Moment, ich wollte Vers 8 lesen. Ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Kein eigenes Können und Wollen, sondern inspiriert, bevollmächtigt, ausgerüstet mit göttlicher Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Diese göttliche Kraft soll und muss durch die Gemeinde des lebendigen Gottes offenbar werden. Wir sehen, am Pfingsttage hat Petrus nicht eine Predigt über die Ausgießung des Geistes gehalten, sondern sie geschah. Die Ausgießung geschah. Ich wünschte mir, dass ich heute keine Predigt über Pfingsten halten müsste oder brauchte. Ich wünschte es mir und uns allen, dass heute Pfingsten göttliche Realität in deinem und in meinem Leben und Herzen werden könnte. Wir haben viele Predigten darüber gehört. Und der Glaube kommt ja aus der Predigt. Aber der Glaube, der aus der Predigt des Wortes kommt, muss die Verheißung, die wir gehört haben, nach sich ziehen und zur Erfüllung bringen. Von Vers 16 steht hier, da gibt Petrus die Erläuterung und sagt, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden und eure jungen Männer Gesichter schauen und eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen. Beidem erfüllt werden mit Heiligem Geist, werden immer und jedes Mal übernatürliche Begleiterscheinungen sein, weil es ein übernatürliches, von Gott kommendes Ereignis und Erlebnis ist. Jedes Erlebnis im natürlichen Bereich ist erklärlich. Es wird natürlich fassbar sein. Erlebnisse mit Gott sind übernatürlich und können mit dem Verstande nicht erklärt werden. Menschen, die nicht glauben können, haben große Mühe anzunehmen, dass Christus durch den Geist gezeugt wurde. Sie haben nur ein Lächeln für uns übrig, die wir das so naiv glauben können, wenn da geschrieben steht, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Die breite Masse denkt bei sich selber, die sind ja töricht genug, um etwas derartiges zu glauben. Der Glaube an das, was Gott gesagt hat, ist nur denen eine Torheit, die verloren gehen. Denen, die gerettet werden, ist dieser göttliche Glaube eine Gotteskraft. Amen. Und so haben wir Gott erlebt. Nicht nur als eine Theorie, sondern als eine Gotteskraft. Meint ihr, Es fällt mir schwer zu glauben, dass derselbe Gott, der das Universum aus dem Nichts ins Dasein gesprochen hat und bis heute in einer wunderbaren Harmonie vor sich gehen lässt, dass derselbe Gott nicht mächtig genug wäre, sein gesprochenes Wort durch seinen Geist lebendig zu machen, um seine Verheißung zu erfüllen? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und es ist unnütz, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Wichtig ist, dass wir von Herzen glauben können. Und ich meine, das beinhaltet der Wortbegriff gläubig. Wer nicht glauben kann, nicht alles glauben kann, was Gott uns in seinem Worte sagt, der ist in den Augen Gottes nicht gläubig. Denn wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. So steht's geschrieben. Und wie können wir Gott als wahrhaftig bezeichnen einerseits und andererseits Mühe haben, zu glauben, was er gesagt hat? Als er sprach, die Erde bringe alle Pflanzen hervor und so weiter, es geschah. Als er sagte, die Sonne scheine am Tage, es geschah, ist heute noch so. Als er sprach, der Mond und die Sterne sollen nachts leuchten, es geschah. Was immer Gott sagte, geschah. Er hat keinen nötig gehabt, dem geholfen hätte, sein Wort und seinen Plan und seinen Willen auszuführen. Wenn es aber darum geht, dass wir unsere persönlichen Verheißungen mit Gott erleben und das in Empfang nehmen, was er uns zugesagt hat, dann müssen wir mit der gleichen Einstellung unter der Verkündigung des Wortes sitzen, wie Maria damals. Sie sprach, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und es geschah also. Das Wort der göttlichen Verheißung nahm sie auf. Der Heilige Geist kam über das Wort, das sie in ihrem Herzen aufgenommen hatte, und schon wurde es erfüllt. Genauso kann es heute Nachmittag hier in diesem Raume werden. Wir nehmen das Wort der göttlichen Verheißung, das an uns gerichtet wurde, ohne jeglichen Abstrich auf und sagen im Glauben, Herr, heute geschehe mir, wie du gesagt hast. Heute wirst du mich mit deinem Heiligen Geist und göttlichen Feuer taufen. Heute wirst du mir den Glaubensblick schenken, dass ich den Himmel geöffnet sehe und begreife, dass der Geist herabgekommen ist. Wir sehen hier die Begleiterscheinungen und der Begriff in den letzten Tagen. Ihr wisst ja, Gott hat eine Zeitrechnung. Bei ihm ist ein Tag wie unsere 1000 Jahre. Also bezieht es sich hier auf die letzten beiden Tage, auf die letzten beiden Jahrtausende, ehe der 7. Tag, das letzte Jahrtausend, das 7. Jahrtausend, als das 1000-jährige Reich anbricht. Diese letzten Tage dauern von dem ersten Kommen Christi bis zu seiner Wiederkunft, die jetzt ganz nahe bevorsteht. Und das, was unsere Brüder am Anfang mit Gott erlebt haben, das steht uns heute zu. Wir müssen aber glauben wie die Schrift gesagt hat. Die ganze Apostelgeschichte ist ein lebendiger Beweis dessen, dass überall, wo das Evangelium verkündigt wurde und Menschen gläubig geworden sind und sich taufen ließen, auch Gott seine Antwort nicht schuldig blieb, sondern dass die Gläubigen auch mit Heiligem Geist erfüllt worden sind. Es gibt natürlich durch das Wirken des Heiligen Geistes mancherlei Bereiche. Schon die Überführung vom Unglauben, von der Sünde, von allem Möglichen wird uns durch den Geist Gottes zuteil. Die Wiedergeburt, die Erneuerung, alles geschieht durch das Wort und den Geist Gottes. Aber dann kommt die Erfüllung mit dem Geist, die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Gott braucht in diesen letzten Tagen eine wirklich mit göttlicher Vollmacht ausgerüstete Gemeinde, eine miteinander und mit dem Haupt verwobene, verbundene, zusammengehörende Gemeinde des lebendigen Gottes. Wie Paulus ja an die Korinther schreibt, dass wir alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden sind. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 13. Denn durch einen Geist sind wir alle durch die Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden. Wir mögen Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sein. Und wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Es ist ein Geist, der alles in allen bewirkt. Das steht in Vers 4. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 4. Es gibt zwar verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. In Vers 7 steht, jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. Und dann werden im Einzelnen diese Gnadengaben oder Geistesgaben aufgezählt, die wir nicht mitgebracht haben, sondern die Gott durch die Ausgießung des Geistes in die Gemeinde, die seinen Leib bildet, hineingelegt hat, damit der Dienst des Herrn weiter fortgesetzt werden kann. In Vers 8 steht, so wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen. Das bedeutet nicht, dass sich jemand hinsetzt und seine Weisheit zum Besten gibt. Hier geht es dann um göttliche, verborgene, uns allen nützliche Weisheit seines Willens und seines herrlichen Planes. Bei Gott ist weder unsere Weisheit noch unsere Erkenntnis gefragt, sondern nur das, was von ihm kommt. Weiter steht, einem anderen wird Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes geschenkt. Nicht, dass du deine Erkenntnis und ich meine präsentiere und noch einige ihre, sondern dass die göttliche Erkenntnis des Willens Gottes durch göttliche Offenbarung, durch den Heiligen Geist der Gemeinde mitgeteilt werden kann. Nämlich das, was Gott jetzt möchte. Wir können alle zurückschauen und sehen, was Gott vor 2 oder 4.000 Jahren tat. Und wer mit dem Dienst Bruder Brenhims sehr gut bekannt oder vertraut ist, der weiß auch, was Gott schon in dieser Generation getan hat. Uns geht es aber darum, von Gott zu erfahren, was jetzt geschehen soll. Dazu nicht meine und deine Meinung, nicht deine und meine Weisheit, nicht deine und meine Erkenntnis, sondern durch den Geist Gottes gewirkt, werden uns die Verheißungen im Worte gezeigt und daran halten wir uns fest. Alle Dinge, die Gott tut, die tut er gemäß seinem Wort. Hier werden die weiteren Gaben des Geistes aufgezählt. Wir brauchen die Verse jetzt nicht im Einzelnen zu lesen. Genauso steht es dann auch in 1. Korinther im 14. Kapitel von Vers 2. Welche Gaben im Einzelnen in der Gemeinde offenbar werden sollen? Bei Gott hat sich absolut nichts geändert. Im Gegenteil, es bleibt dabei, dass Gottes Heilsratschluss mit seiner Gemeinde am Ende genauso aussehen muss wie am Anfang. Es kann sich an den Dingen nichts geändert haben. Im 2. Korinther, im 1. Kapitel, lesen wir Vers 20 bis 22. 2. Korinther, Kapitel 1, 20 bis 22. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns. Der uns aber samt euch auf Christus fest gegründet und gesalbt hat. Das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Das ist kein oberflächliches Wort, sondern lehrmäßig von sehr großer und tiefer Bedeutung. Ein Unterpfand, eine Anzahlung, eine Garantie, dass derjenige, der den Geist Gottes als Siegel, nicht nur als Salbung, sondern als göttliches Siegel empfangen hat. Und darauf kommen wir gleich noch. Denn viele, und davon gibt's Millionen in aller Welt, haben eine Salbung durch den Geist empfangen, ohne das Wort der Wahrheit aufgenommen zu haben. Und allein dann, wenn das Wort der Wahrheit aufgenommen worden ist, kann das Siegel Gottes durch den Heiligen Geist dem Einzelnen von Gott geschenkt werden. Lasst uns in Epheser im 1. Kapitel lesen. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Epheser Kapitel 1, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt, oder Heilsbotschaft vernommen habt, und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld oder Unterpfand für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Hier sehen wir die Reihenfolge, die uns im Worte Gottes aus Gnaden deutlich gezeigt wird. Niemand braucht hier auszulegen, sondern jeder braucht nur zu empfangen. Erst das Wort der Wahrheit, das volle Evangelium, das jede göttliche Verheißung mit einschließt, wenn wir das im Glauben aufgenommen haben. Als das Wort der göttlichen Wahrheit und unsere Rettung empfangen haben, geschieht es, dass Gott uns durch den Heiligen Geist versiegelt. Es ist eine Verheißung, die er uns aus Gnaden gegeben hat. Diesen Unterschied müssen wir unbedingt wissen und trotzdem daran festhalten, dass Gott zu seinem Wort steht. Es genügt uns nicht, wenn wir sagen, ja, wenn Millionen mit dem Heiligen Geist gesalbt sind, was wollen wir denn damit? Lasst jetzt mal die Millionen, die ihre eigenen Wege gehen, außer Acht. Schauen wir auf Jesus Christus, unseren Herrn, über dem sich der Himmel öffnete. Er war das fleischgewordene Wort. Er war doch nicht die Deutung. Er war das Wort, das Fleisch geworden war. Und über ihn kam der Geist. Heute sind wir als wahrhaft gläubige Menschen nicht einer Begeisterung nachgelaufen, sondern haben das Wort der göttlichen Wahrheit, das volle Evangelium Jesu Christi, mit allen Verheißungen im Glauben in uns aufgenommen. Und dieses göttliche Wort in uns zieht den Geist Gottes nach sich, weil das Wort aus dem Geiste Gottes gekommen ist. Es ist wie ein göttlicher Kreislauf. Und so spricht der Herr durch den Propheten Jesaja: Das Wort, das aus meinem Munde hervorgegangen ist, wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Menschen, die an der ersten Auferstehung Anteil haben werden und zur Entrückung gelangen und das Angesicht des Herrn schauen werden, sind solche, die sich nicht nur segnen ließen, sondern die das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das volle Evangelium ohne jeglichen Abstrich, denn so steht's geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte Gottes, nicht von einigen, die in unser Konzept passen, sondern von jedem Worte Gottes. Und wir haben es oft genug gehört, es genügte, dass es dem Feind gelungen war, Eva zur Übertretung eines Wortes zu verleiten. Das hat genügt, um den ganzen Fall zustande zu bringen. Dann aber kam Christus, der durch seinen Gehorsam als das Fleisch gewordene Wort der Urheber zum Heil wurde für alle, die ihm gehorsam sind und sich in der Wahrheit des Wortes Gottes heiligen lassen. Amen. Denn so hat er's gesagt: Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das alles gehört zusammen. In ihm seid auch ihr, sind wir's wirklich. Sind wir es wirklich oder steht es hier nur geschrieben? Oder waren es nur die Gläubigen damals? In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung, vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Sollten wir das noch nicht erlebt haben, dann kann es heute oder jeden Augenblick geschehen. Eines müssen wir deutlich hervorheben. Wir haben das Wort der Wahrheit aufgenommen. Wenn dem so ist, sagt ruhig einmal Amen.
Amen.
Wir haben das Wort der Wahrheit aufgenommen. Wir haben das volle Evangelium mit allen Verheißungen im Glauben aufgenommen. Amen.
Amen.
Also, kann Gott nicht anders als sein Wort, das er in uns hineingelegt hat, in uns zu bestätigen und uns das Siegel seines Geistes aus Gnaden zu schenken. Das geschieht ja nicht um deinetwillen, sondern um des Wortes willen, das du aufgenommen hast. Und dann kann sich schon wieder kein Mensch vor Gott rühmen. Wenn irgendjemand sagt, ich bin geistgetauft worden, und ach, vergiss das doch. Oder wenn jemand sagt, ja, ich habe die Versiegelung erlebt. Solche Menschen, da möchte man meinen, hier gehört ein Fragezeichen hin. Wer Gott wirklich erlebt hat, dem ist dieses Erlebnis so wertvoll, so kostbar. Der trägt es in seinem Herzen als den kostbarsten Schatz, den es gibt. Wer nämlich die Dinge so auf dem Munde hat, der wird sie nicht so sehr im Herzen haben. Und wer sie ganz tief im Herzen hat, der wird sie nicht so sehr im Munde haben. Das ist eine ganz alte Weisheit, die beginnt nicht erst heute. Dieser Geist Gottes kommt über alle, der durch den Samen des Wortes Gottes wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung und die das Evangelium mit allem, was darin geschrieben steht, in sich aufgenommen haben. In Epheser im 4. Kapitel steht in Vers 30 die Mahnung, die dann an solche gerichtet wird, die dieses Erlebnis gemacht haben. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Alle Bitterkeit, aller Zorn und Groll, alles Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte weggetan. Überhaupt alles boshafte Wesen, zeigt euch vielmehr gütig und herzlich gegeneinander und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Es gehört dazu, wer Vergebung empfangen hat, der kann sie weiterreichen. Der kann sie in vollem Maß weitergeben und der kann vergeben. Ja, der kann vergeben. Wer nicht vergeben kann, der hat keine Vergebung empfangen. Wer sie hat, kann sie weitergeben. Wer Versöhnung mit Gott erlebt hat, der kann diese Versöhnung weitergeben. Er hat sie ja empfangen. Er ist ja versöhnt worden. Da ist alle Unversöhnlichkeit, da ist alle Bitterkeit, alle Galle ist da weg. Der Geist kam herab in Gestalt einer Taube. Und die Taube, so wissen wir es alle, hat keine Galle. Eine schöne Sache. Bei den alten Leuten, die haben früher immer gesagt, nicht, dass mir die Galle überläuft. Und dann wussten wir schon, wie viel die Uhr geschlagen hat, wenn der Opfer das irgendwann mal sagte. Gebt Acht, dass mir nicht die Galle überläuft. Man wusste, da kommt dann etwas. Der Geist kam herab in Gestalt einer Taube. Keine Bitterkeit, keine Galle mehr. Die Lieblichkeit, die Freundlichkeit, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, der regiert unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Wisst ihr, was ich mir zum Abschluss der Gnadenzeit wünsche, als Krönung des Werkes Gottes? Eine solche Gemeinde, die miteinander und mit dem Herrn verwoben ist, Wort aus seinem Wort, Geist aus seinem Geist, Leben aus seinem Leben, verbunden mit dem Haupte, verbunden mit allen Gliedern in der wahrhaftigen Einheit des Heiligen Geistes, dasselbe Wort glaubend und mit demselben Heiligen Geist versiegelt zu sein. Dann kommt eine tiefe und innige Freude auf. Dann hören alle nagenden Zweifel auf. Wie viele stellen sich die Frage, werde ich dabei sein, wenn der Herr kommt? In dem Moment, wo die Versiegelung stattgefunden hat, dann kannst du Kopf oder auf den Beinen stehen. Dann spielt das keine Rolle mehr. Dann wirst du dort sein. Denn das Siegel Gottes kann nie gebrochen werden. Das Siegel Gottes ist die Garantie Gottes, dass ich unverletzt am Bestimmungsort ankomme. Da kann niemand unterwegs die Sache anders machen, als Gott sie gemacht hat. Da ist eine absolute göttliche Gewissheit. Wie gesagt, nicht nur Salbung, sondern Versiegelung durch den Heiligen Geist. Nachdem wir das Wort der Wahrheit aufgenommen, das Evangelium von unserer Rettung gehört und geglaubt haben. Und dann bestätigt Gott in dir und in mir durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dass wir geglaubt haben, dass wir empfangen haben. Und ich bin überzeugt, dass Gott es an jedem tun wird, ja tun muss, damit an jenem Tage, wenn der Herr kommt, auch dieser sterbliche Leib durch die Kraft Gottes, die in uns wohnt, lebendig gemacht werden kann. Wenn schon ein Hiob im Alten Testament solch eine Glaubensgewissheit hatte und sagen konnte, ich weiß, dass selbst wenn mein Leib völlig zerfressen sein wird und so weiter und nichts mehr übrig geblieben ist, werde ich Gott schauen, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so gewiss, wie sein Leib nicht der Verwesung preisgegeben wurde, werden auch wir einen Auferstehungsleib bekommen, der nie mehr alt oder krank werden kann, sondern einen Leib, wie der Herr ihn heute hat. An diesem Tage geht es uns um Pfingsten, um ein wahres Erlebnis mit Gott. Die 120 hatten sich versammelt. Sie hatten damals in sich aufgenommen, was der Herr ihnen gesagt hatte. Und darauf kam dann die Bestätigung. Der Heilige Geist fiel. Alle waren ein Herz und eine Seele. Und danach wurde dann die Kraft Gottes durch die gläubig gewordenen, die wirklich von Gott gesegnet wurden, offenbar. Und das wünsche ich mir und uns allen, dass wir am Ende der Gnadenzeit eine solche Ausgießung des Heiligen Geistes über den wahren Samen Gottes, der das wahre Wort der göttlichen Verheißung aufgenommen und geglaubt hat, dass eine solche lebendig machende Kraft Gottes in uns hineinkommt, dass jede Verheißung, die hier in diesem Worte geschrieben steht, durch uns ihre Erfüllung findet, wie wir es ja gelesen haben, in 2. Korinther, im 1. Kapitel, da sind wir direkt mit einbezogen worden, so deutlich wie vielleicht in keinem anderen Vers. Von Vers 20 noch einmal, 2. Korinther 1, von Vers 20. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja, daher ist durch ihn auch das Amen erfolgt. Gott zur Verherrlichung durch uns. Durch uns. Das Wort können wir nicht streichen. Es gehört dazu. So wie Gott uns durch Christus erlöst hat, so offenbart sich Christus durch die erlöste Gemeinde. So wie jedes Wort Gottes, das auf ihn den Erlöser geweissagt worden war, sich in ihm und durch ihn erfüllte, so muss sich jedes Wort, das seiner Gemeinde gegeben wurde, durch die Gemeinde und in der Gemeinde erfüllen. Also, wie ohne Christus nichts lief, kann auch ohne uns im Reiche Gottes nichts laufen. Das mag sich im Moment wirklich anhören, als habe jemand den Mund zu voll genommen. Nein, eben nicht. Gott kann nichts ohne uns tun. Soll es durch die Ungläubigen tun? Durch die Atheisten, die ihm gar nicht glauben, die ihre eigenen Wege gehen? Durch wen hat Gott sich geoffenbart? Durch Menschen, die er ansprechen konnte, die ihm geglaubt haben, die gehorsam waren, wenn er sie gerufen und gesandt hat. Wir könnten sehr viele von Abraham bis in die jüngste Zeit erwähnen. Immer waren es Menschen, die das Wort der göttlichen Verheißung gehört, geglaubt und in diesem Glaubensgehorsam vor Gott wandelten. Sie sprachen und schrieben, getrieben vom Heiligen Geist. Heute möchten wir, dass derselbe Heilige Geist, der auf allen Propheten war, durch den Christus gezeugt wurde, und der auf ihn kam bei der Taufe, als sich dort der Himmel öffnete, dass dieser Heilige Geist auf uns kommt. Wie viele hätten das gern? Lass mich mal eure Hände sehen. Gott segne euch. Glaubt ihr, dass Gott uns diese Verheißung nur gegeben hat, damit wir eine Hoffnung haben oder weil er sie auch erfüllen möchte? Gott möchte jede Verheißung, die er gegeben hat, auch erfüllen. Ich weiß, dass wir Gäste sind in diesem Gebäude, in diesem Hause. Aber eines möchte ich euch sagen, wenn wir nachher zum Gebet übergehen, verschließet weder eure Herzen noch euren Mund. Man muss nicht, und das sehen wir alle ein, unnötig laut werden. Aber wir brauchen auch nicht den Verein des Stummen hier heute zu gründen. Wir können Gott die Ehre geben. Und unser Gott ist ja nicht taub, wie der Gott der Baalspriester und der Aschera-Priester. Die haben ja schreien müssen, das war nicht auszuhalten. Elia hat überhaupt nicht geschrien. Er schaute gen Himmel und er sprach zu Gott, als sähe er ihn. Und die Antwort kam. Er sagte, Herr, lass heute offenbar werden, dass du allein der wahre Gott bist in Israel und nicht dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Er hatte gerade zu Ende gesprochen. Da fuhr das Feuer herab. Er hat vorher gesagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Warum können wir heute nicht in derselben Weise mit unserem himmlischen Vater reden? Schreien die Kinder ihre Eltern an, wenn sie was haben wollen? Nein, sie sprechen. Und die Eltern wissen, dass sie zu geben haben. Unser Herr spricht, wenn ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch den Geist geben und allen den Geist geben, die darum bitten. Heute können wir mit Gott reden, wie ein Freund mit seinem Freunde redet. Heute können wir sagen, Herr, wir haben dein Wort gehört. Wir haben es geglaubt. Löse es jetzt ein. Wir danken dir dafür, dass du es tust. Bittet nicht mehr um einen offenen Himmel. Der Himmel ist offen. Was hatte Jesus schon gleich im Johannesevangelium 1 gesagt? Von heute oder von jetzt an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes herab und hinaufsteigen. Der Himmel ist offen. Wir dürfen die Herrlichkeit Gottes schauen. Wir können heute mit Heiligem Geist erfüllt werden. Genauso wie unsere Brüder und Schwestern damals am Anfang. Wir werden uns jetzt im Gebet vor Gott vereinigen und uns doch ein wenig Zeit dazu nehmen, unserem Gott herzlich zu danken. Aber tut's im Glauben. Jetzt braucht niemand mehr zu bitten. Auch das sollte ich vielleicht noch sagen. Jetzt braucht niemand mehr zu bitten und keiner mehr zu warten. Damals hat der Herr noch sagen müssen, wartet in Jerusalem. Er musste ja erst gen Himmel fahren. Der Geist musste ja erst ausgegossen werden, ehe sie ihn empfangen konnten. Er ist ausgegossen. Wir können ihn empfangen. Keiner braucht als Bettler vor Gott zu treten. Nein, als Kinder kommen wir zu unserem himmlischen Vater und sagen, Herr, heute haben wir dein Wort gehört. Erfülle uns. Versiegle dein Wort in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Und vergesst diesen Gedanken nicht. Beides wird mit dem Begriff Verheißung kombiniert. Es ist der Heilige Geist der Verheißung, wie wir gelesen haben. Ihr seid versiegelt worden mit dem verheißenen Heiligen Geist. Der verheißene Heilige Geist begleitet das verheißene Wort. Um das verheißene Wort in denen zu versiegeln, die es im Glauben aufgenommen haben. Und das unterscheidet die wahre Brautgemeinde des lebendigen Gottes, die Gemeinde des Herrn, von allen anderen, die nur gesalbt werden. Wort der Verheißung und Geist der Verheißung kommen über die Kinder der göttlichen Verheißung. Und so schreibt Paulus an die Galater, ihr liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Ein Wort war ergangen. Es wurde geglaubt. Die Verheißung war Realität. So ist es heute. Das Wort für diese Zeit, die Verheißungen, haben wir gehört. Wir haben sie aufgenommen. Der Geist der Verheißung begleitet das Wort der Verheißung und kommt über alle, die es im Glauben aufgenommen haben. Wem soll da der Glaube noch schwerfallen? Einfacher kann Gott es nicht mehr gemacht haben. Und jetzt wollen wir ihm so von Herzen dafür danken, denn er hat's gesagt und er tut es auch. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Halleluja. Wir wollen alle einfach so stille dem Herrn in Anbetung sagen, was unsere Herzen bewegt. Halleluja. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass jedes Wort wahr ist. Wir haben das Wort der Wahrheit aufgenommen. All die Worte der Verheißung haben wir geglaubt. Treuer Gott, jetzt sind wir hier, um mit dem Geist der Verheißung versiegelt zu werden. Teures Gotteslamm, segne uns. Segne uns, wie du alle Erstgeborenen gesegnet hast. Herr, du hast uns dein Wort groß und kostbar werden lassen. Wir lieben dich und wir danken dir, dass du uns gnädig angesehen hast. Halleluja. Ach Herr, löse unsere Zungen, salbe unsere Lippen, öffne unsere Herzen und unseren Mund, dass wir dir gemeinsam einmütig danken für das, was du getan hast. Halleluja. Großes und Wunderbares hast du getan. Halleluja. Halleluja. O Gott, aus Millionen Menschen hast du uns herausgerufen, hast uns begnadigt, hast vergeben, hast gesühnt, hast neues Leben geschenkt. Treuer Gott, wir danken dir dafür. Halleluja. O Gott, o Gott. Halleluja. Herr, mein Gott, Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Halleluja. Oh, sag doch einmal Halleluja. Preis sei Gott. Halleluja. Preis sei Gott. Herr, wir lieben dich. Wir lieben dein Wort. Treuer Herr, wir dürfen einander lieben in deiner göttlichen Liebe. Halleluja. Herr, du kennst die Umstände, dass wir nicht so beten können, wie wir es möchten an diesem Ort. Dennoch danken wir dir, dass der Geist der Verheißung das Wort der Verheißung begleitet und dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Halleluja! Es kann jetzt geschehen, denn du bist gegenwärtig. Du bist hier durch deinen Heiligen Geist, um uns alle zu versiegeln. Herr, ich danke dir. Ich preise dich. Hier ist deine bluterkaufte Schar. Dein Volk ist in deinem Namen versammelt. Halleluja! Ehre, Preis und Ruhm sei dir. Wir sind erlöst. Wir sind befreit. Wir sind dein Volk. Herr, wir danken dir. für das Wort der Verheißung und für den Geist der Verheißung. Halleluja! Halleluja! Oh mein Gott, lass uns in diesem Hause kein Anstoß werden. Ein Segen möchten wir sein, ein Segen Gottes. Oh Herr, komm über alle in mächtiger Weise. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja. Preis sei Gott.